Liebe Hörer, die Audio-on-Demand-Version dieser Sendung entspricht nicht der ausgestrahlten Originalproduktion. Aus rechtlichen Gründen hören Sie eine Fassung ohne Musik.
Ups.
Hier bin ich.
Hallo?
Endlich, Bayreuth braucht mich.
Herr...
Wagner hätte mich eigentlich schon viel, viel früher.
Herr Kammersänger...
Das wird großartig, es ist ein grandios. Ich spüre schon, dass...
Herr Superstar?
Ja, bitte?
Das ist nicht Bayreuth.
Ja, da muss ich aber hin. Ich werde dort als Helden, links Tenor gebraucht.
Ja klar, gibt ja auch tragische Helden.
Ich will also singen. Nein, nein, ich muss singen. Die Welt braucht mich.
Ein kleines Missverständnis.
Ich muss auf dem grünen Hügel singen.
Nein!
Wie nein?
Nicht Hügel, Berge.
Na, das ist doch dasselbe.
Und nicht singen, jodeln.
Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Nein. Ich habe jodeln verstanden.
Ja.
Jodeln, du Dödel, du.
Nein.
Wie nein?
Du Dödel die. Jodeln im Chiemgau. Eine Deutschlandrundfahrt von Thomas Klug.
Oben soll es losgehen. Oben in 1500 Meter Höhe. Hier soll die Aussicht sein. Aussicht auf die Kampenwand, Aussicht auf den Chiemsee und Aussicht auf einen Jodelkurs. Heute ist die Aussicht beschränkt. Nur der Jodelkurs liegt in Sichtweite. Das Chiemgau selbst hält sich bedeckt.
Ja, das Wichtigste daran ist natürlich, dass man jodeln kann. Und das habe ich als Kind schon angefangen, weil mir das so Spaß gemacht hat. Und dann ist es auch wichtig, dass man vermitteln kann. Das kann ich auch in anderen Bereichen. Bin ein Feinmechanikermeister und bilde aus. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ein gutes Konzept hat.
Vielleicht sind es nur so Laute. Vielleicht ist es eine Sprache. Aber eigentlich gilt, jodeln ist jodeln. Jodelnde Mitmenschen lassen sich in drei Gruppen einteilen. Diejenigen, die es können, diejenigen, die es lernen und diejenigen, die Sinnvolles tun wollen. Und dann gibt es noch die Jodellehrer mit einem Jodelkonzept für einen Jodelkurs zum Erwerb des Jodeldiploms. So einer ist Horst Biewald.
Die Kurse sind so aufgebaut, dass das spielerisch passiert. Es geht darum, dass man einen großen Tonsprung schafft, dass man Kraft in die Stimme bekommt und einmal einen Kehlkopfschlag. Und das kann man zwar lang erklären, aber viel besser ist es, wenn man praktisch spielerisch reinkommt. So lernt sich eigentlich der Mensch leichter.
Aber was ist, wenn man tatsächlich jodeln kann? Dann könnte man ja jodeln, einfach so. Das macht keiner, nicht in der Stadt, nicht auf der Straße. Kein Jodeln nirgends. Dabei machen sie in der Stadt alles Mögliche. Die Jodelei aber hat man zum Überleben in den Musikantenstadel gesteckt, in volkstümende Musikanten injiziert oder schockgefrostet. Und dann, wenn man es am wenigsten erwartet, bricht so ein Jodler aus. Die Augen der Volkstümler weiten sich dann ganz erschrocken, während sich ihr verkrampftes Lächeln ins Gesicht brennt. Aber damit muss man Horst Biewald gar nicht erst kommen. Den Musikantenstadel hat er noch nie gesehen. Und dass Jodeln eine merkwürdige Erscheinung sei, ach, sollen die anderen doch reden. Horst Biewald atmet ein, atmet aus und guckt, als läge er gerade sonnenbeschienen in einer Hängematte. Diesen Blick kann er gut, auch in diesem kalten Kegelkeller, in dem er auf die Teilnehmer seines Jodelkurses wartet.
Grundsätzlich die Technik vom Jodeln ist natürlich was, was man erstmal erlernt und dann übt. Aber es ist ja Musik und es kann sich immer weiterentwickeln. Ich habe heute zum Beispiel einen Jodler im Gepäck, den habe ich jetzt die letzte Woche erst fertig geschrieben. Den werden wir heute, wenn wir mit der Gruppe so weit kommen, das erste Mal in so einem Jodelseminar ausprobieren, den Sonnenjodler.
Horst Biewald jodelt sich ein. Er ist Musiker und er ist Jodellehrer und Feinmechaniker, wobei das nichts miteinander zu tun hat. Es ist kurz nach 14 Uhr. Jodeln scheint zu entspannen. Horst Biewald guckt, als hätte er alle Zeit der Welt. Und er guckt so, als ob irgendwann doch noch die Sonne kommt. Er hat einen Jodler komponiert, den Sonnenjodler.
Der hat ein bisschen was Lebensfrohes, wenn man den so einteilen möchte. Und man könnte als Übung sich vorstellen, dass das eigene Gesicht wirkt wie so eine gemalte Sonne aus einem Kinderbuch.
Die Jodelschüler kommen zu spät. Jetzt, wo sie da sind, wollen sie erst einmal essen. Sie feiern Junggesellenabschied. Bis jetzt gab es für sie mehr zu trinken als zu essen. Einen leeren Bierkasten stellen sie vor dem Restaurant ab. Horst Biewald wartet weiter und erzählt derweil über ganz andere Musik.
So um das Jahr 2000, da kam mir dann einmal die Idee, weil wir da immer das Reggae-Festival haben. Da bin ich während des Reggae-Festival gelaufen ist, hier am See gesessen. Und da kam mir die Idee, darüber ein Lied zu machen und einfach zum Reggae zu jodeln.
Boah, ey.
Das klingt nicht nach Jodeln.
Ich habe den Ring geprobt. Jede Partie monatelang. Wagner.
Das war doch nicht Wagner eben.
Soll ich Wagner jodeln? Den ganzen Ring vielleicht?
Das muss nicht Wagner sein.
Toll, wirklich toll. Bayreuth AD. Aber gut, ich mache jeden Jodler zu Wagner-Oper. Ich werde dieses Bayreuth überjodeln. Es wird zurückgejodelt. Wo ist die Bühne?
Berge. Gejodelt wird in den Bergen.
Ich hasse Berge. Naja, das ist jetzt doch egal.
Ist das nicht zu eigensinnig?
Es ist Kunst, es ist suggestiv, autonom, knallhart, subjektiv, angstfrei. Etwas Besonderes. Es ist das, was ich fühle.
Oh.
Ja.
Du fühlst...
Ja.
Und dann fühlst du sowas?
Ja, besonders jetzt.
Gut, vielleicht erstmal tief einatmen. Also, das ist
sag nichts,
gut.
Sag
es nicht, ist wirklich, sag aber es ist...
Ich weiß, dass das nicht gut ist.
Ja.
Es ist sehr gut. Phänomenal. Ich werde jodeln. Eigentlich wollte ich ja schon immer jodeln. Wo ich jodle, lass dich nieder. Böse Menschen sind so wie du.
Ah ja.
Kannst du die Bayern schon mal auf mein Konzert vorbereiten?
Ja, darauf müssen die bestimmt vorbereitet werden.
Darf ich jetzt endlich auch mal?
Nee, nicht jodeln, bitte.
Georg Simmel war ein bedeutender Mann. Philosoph, Soziologe, Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, befreundet mit Ernst Bloch.
Aha.
Doch bevor er all das war, interessierte er sich für das Jodeln.
Ah.
Simmel war Berliner. Er schrieb Fragen über das Jodeln auf, die ihn interessierten. Jodeln, das sollte ein Teil seiner Dissertation werden. Er schrieb... Um Beantwortung nachstehender Fragen ersuche ich im Interesse einer anthropologischen Forschung, welche der merkwürdigen Erscheinung des Jodelns in der Geschichte der menschlichen Empfindungsäußerungen den gebührenden Platz anweisen möchte. Von welchem Lebensalter an bis zu welchem jodeln die Bergbewohner? Lässt sich etwa beobachten, dass die Höhe des Wohnortes eine Verschiedenheit im Jodeln mit sich bringt und welche? Um gefällige Antwort bittet ganz ergebenst Georg Simmel.
Klingt Jodeln wie das Chiemgau? Klingt das Chiemgau wie Jodeln? Klingt hier überhaupt etwas anders als anderswo?
Was ist der Stadtgeist?
Der Hamper.
Geht du ei ho, geht du ei ho.
Also wenn man das jetzt als Nicht-Bayer hört, dann stellt man sich, glaube ich, was anderes vor als ich. Es gibt ja unglaublich schöne, melancholische, tragende Jodler, die, wo es nicht darum geht, möglichst oft Jodlerei oder sowas zu sagen, sondern wo man einfach so mit dem Kehlkopfgesang spielt. Und den Kehlkopfgesang oder den Obertongesang, der da auch teilweise eine Rolle spielt, den gibt es ja beispielsweise auch in Tibet.
Der Musiker Florian Kreyer weiß, wie es im Chiemgau klingt, nämlich anders. Doch erst einmal klingt es gar nicht. Es klingt nicht am Bahnhof, nicht nach Bayern, nicht nach Tradition, nicht nach Bergen und nach einem See auch nicht. Niemand jodelt oder schlägt mit Löffeln oder führt einen Schuhplattler auf. Es ist Kleinstadt am frühen Abend. Bahnhof hinten, Straße vorn, ein paar Autos, Rollkoffer, Stimmen, die bayerisches Idiom verbreiten, aber von Jodeln so weit entfernt sind wie die Nordsee von den Alpen. Oder wie ein Indianer von der Bayerntracht. Das hier könnte Bielefeld sein oder noch Schlimmeres. Nur diese Werbetafeln schreien etwas von Bayern. Das bayerischste Wasser, die bayerischste Wurst, weißblau und weißblauer. Dies gilt aber nicht für den Himmel. Die Plätze unter dem Verdeck sind gefragt. Das Schiff fährt über den Chiemsee. Draußen sitzen will keiner. Zu sehen gibt es nichts, nur Wasser und Wolken. Die Tourismuswerbe erwähnen eher die anderen Tage, die es auch geben soll mit Sonne und so. Das Schiff legt an.
Nächste Anlegestelle Herreninsel, Königsschloss.
Die Herreninsel, auch Herren-Chiemsee genannt. die größte der drei Chiemsee-Inseln.
Wir stehen jetzt gerade an einem schönen Platz auf der Herreninsel, auf der Terrasse der Schlosswirtschaft. Wir sehen hinüber zur Fraueninsel.
Claudia Kreier sagt das. Sie ist von der Chiemsee-Alpenland-Tourismus GmbH. Und sie sagt, dass es hier oft Sonne gibt. Sehr oft, eigentlich immer. Nur gerade heute eben nicht.
Die Herreninsel, es ist eine parkähnliche Insel mit einem wunderschönen alten Baumbestand. Es gibt hier einen Tulpenbaum, es gibt wunderbare uralte Baumriesen.
Wir sind in Bayern, also muss König Ludwig erwähnt werden. Er hat die Insel gekauft. Und was ist schon eine Insel ohne Schloss? So denken Bayernkönige. Und Bayerns Tourismusmanager freuen sich heute über jedes Schloss, das irgendwie vorzeigbar ist.
Der nächste Schritt war, dass er hier eines seiner Schlösser geplant hat. Er hat selbst nicht im Schloss gewohnt, weil er ist ja dann im Starnberger See zu Tode gekommen, bevor das Schloss wirklich fertig war.
Diese Insel ist ja vermutlich kein Ort des klassischen Jodelns. Aber theoretisch könnte man es doch hier tun.
Man könnte hier natürlich jodeln. Gerade dieser Platz würde sich eignen zum Jodeln, weil man da so einen schönen Blick hat auf die Fraueninsel rüber über den See.
Wie würde das denn klingen, wenn man hier jodelt? Die Bewegungen gehören immer dazu zum Jodeln.
Man lernt es ja so, wenn man ein Jodelseminar besucht, dann lernt man das ja so, dass man sich selbst mit den Bewegungen unterstützt, um den Ton auch wirklich herstellen zu können oder hervorbringen zu können. Und wenn man dann mit der rechten Hand holt man also den unteren Ton hervor und man mit der linken Hand gibt man sich dann die Tonhöhen für das Dulieu vor.
Können wir das vielleicht nochmal hören?
Das ist die Jodler?
Ja, das um sich gucken gehört auch dazu zum Jodeln.
Mir ist es nur peinlich. Ich habe noch nie irgendwo gejodelt. War das sauber? Ich kann auch gerne nochmal, weil der obere Ton war nicht ganz sauber, finde ich.
Jetzt fängt es an Spaß zu machen, ja?
Jetzt gehen wir mal ganz vor an die Brüstung. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Fips in voller Rüstung.
Er wollte unbedingt da sein. Er ist nicht da. Sie ruft ihn an. Ein paar Minuten dauert's, bis er kommt. Ja, ja, habe er gesagt. Kein Wort davon, dass er den Termin vergessen hat. So was sagt er nie, erzählt sie. Schließlich kommt er.
Kommt, die essen schon was.
Ihr habt uns Tag halt was.
Er hat gute Laune und redet gleich los. Er ist der Pfaller, Franz, und sie ist die Frau. Anders spricht er sie nicht an. Sie protestiert.
Ich bin der Pfaller, Franz, und bin aus Ascha im Chiemgau gekommen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich für die Gemeinde, für die Gäste etwas Positives erreichen kann und machen kann. Mein Hauptding ist Lädfischlang, da kennt mich jeder. Und obendrein als Künstler Vogelschnitzen, also die Singvögel, das Printholz. Und dann natürlich, was ist, Witze zu erzählen, die Leute aufmuntern und so.
Er redet von Bienenkästen, von Brotzeit, von Löffelschlagen. Und er sagt, dass er Hobbymetzger war. Und?
Ein Hobby ist eben der Schinken, das Gräuchte.
Franz Pfaller ist 71 Jahre alt. 35 Jahre lang war er Postbote in Aschau im Chiemgau. Aber erst einmal die Tracht. Er geht nach oben und holt sie, die Tracht. Er braucht sie. Schließlich ist er hier ein Original, ein bayerisches.
Das ist der Ranzen. Federkiel.
Also Ranzen müssen wir erklären. Ranzen
ist... Das ist normal eine Geldkatze, hat man früher dafür gesagt. Und diese Geldkatze hat man früher, weil es am Körper war, hat man das Geld drin gehabt. Und das ist heute ein Schmuckstück und die sind sehr teuer. Und das ist die lange Hose, die Bundhose. Das ist das Leiberl. Das soll auch alles mit Silberknöpfen sein.
Also Leiberl ist sowas.
Leiberl.
Weste.
Weste. Und da ist dann die Uhr drin oder hat man die Kette dran. Und das ist natürlich der Hut. Und das da, das ist die Jacke. Und das sind dann die Hirschrosen, die wo wir dann geschnitzt sind. Die sind alle, die sind gleich, ist alles geschnitzt.
Das ist so eine Art Abzeichen, kann man sagen? Oder?
Nein, das ist Schmuck. Ja. Und das ist die hintere Seite, auch mit der Gemsen. Also ich habe die Gemsen drum. Und das ist dann die Jacke, wo alles original sein muss. Das ist gleich die Tracht. Und der Hut, das ist eine Spielhandfeder. Und da kostet die Feder schon 300-400 Euro circa.
Was macht die Feder so teuer?
Ja, weil die sind bei uns geschützt. Die dürfen bei uns gar nicht mehr geschossen werden. Das sind alte Federn noch, die vielleicht schon 50 Jahre alt sind oder 40. Und die gehen nicht nach oben. Und die bleiben immer in der Form, wenn man sie natürlich pflegt.
Also nichts mit Waschmaschine oder so?
Oh, Gottes Willen. Und das ist der Gamsbart. Und der kostet ungefähr so, wenn man so rechnet, 3.500, 3.000.
Es sieht aus, darf man das sagen, wie ein Staubwedel.
Ja, ist er. Dann muss man sagen, ein Rasierpinsel.
Ein Hut gehört noch dazu. Mit der Tracht ist er auf Reisen. Italien, Frankreich, Schweiz.
Menschen, die ein kleines Hirn tragen, oft sehr teuren Zwirn. Das ist auch Wahrheit.
Ja. Franz Pfaller war schon überall mit seiner Tracht. Nicht um aufzufallen, sagt Franz Pfaller. Er braucht sie einfach. Er will zeigen, wo er herkommt. Die Löffel. Endlich. Franz Pfaller holt einen Beutel, aus dem er ein gutes Dutzend Löffel hervorholt. Manche sind schon miteinander verbunden. Man muss sie beim Schlagen nicht zusammenpressen. Deshalb werden sie Faulenzerlöffel genannt.
Aber ich habe zum Beispiel verschiedene, sind alle, die haben einen bestimmten Ton haben, die Löffel alle.
Andere Löffel sind lose. Löffelschlagen geht mit Faulenzerlöffeln, mit Eisenlöffeln, aber auch mit den Holzlöffeln, die Franz Pfaller auf dem Tisch ausgebreitet hat. Eines wollte Franz Pfaller unbedingt noch loswerden.
Die ganze Sprache hat einen harmonischen Hintergrund. Und das ist wie mit zum Beispiel nur ein Beispiel. Wenn einer sagt, guten Tag, das klingt doch ganz anders, wie ich sage, grüß Gott. Da ist der Ton schon drin.
Ja, recht hat er. Bayerisch ist harmonisch.
Gesprochen ja, von Leuten, die es können. Aber hast du schon mal das hier gelesen? Hier.
Wie ich bin auf Alma aufgegangen, haben's mal wo ihn mein Bibi-Händel fangen. Was ist das denn?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das alles richtig ausgesprochen hast. Ich bin mir eher sicher, dass du genau das nicht gemacht hast.
Naja, bayerisch, so schön ist es ja nun auch wieder nicht.
Ach bloß, weil ihr Hobbykomiker keine Ahnung habt. Ist doch ganz einfach. Wie ich bin auf Alma aufgegangen, haben's mal wo ihn mein Bibi-Händel fangen, klar?
Ja, klar. Das ist übrigens ein Lied zum Jodel.
Ja, ich hab noch was von Georg Simmel.
Ach, du willst doch bloß von deinem Bayerisch ablenken.
Hört mir vielleicht mal jemand zu?
Ja, selbstverständlich.
Lässt sich konstatieren, fragt also Georg Simmel, dass das Jodeln auch reiner, unbeabsichtigter Reflexlaut der Stimmung ist. Das heißt, gibt es Stimmungen, in denen der Bergbewohner ohne Rücksicht auf das Gehörtwerden, ja auch das Sich-Selbst-Hören, den äußeren Ausgleich derselben im Jodeln in ähnlicher Weise sucht, wie man ihn im Schmerz, im Schreien und Seufzen sucht? Was sind das für Stimmungen? Etwa unter anderem die der geschlechtlichen Erregung? Soweit, Georg.
Also guck mal, was hier steht. Hier steht Holla, Re, Idi, Julio, Dudel, O, Rudiri.
Der Jodelkurs. Die Jungs sind satt.
Ich bin der Markus, komme aus Pfaffenhofen und ein alter Spätzl vom Bräutigam.
Ich bin der Andi, komme aus Pfaffenhofen und ich habe die große Ehre, der Trauzeuge vom Michel zum Sei, der halt das Jodeln lernen darf.
Ja, ich glaube, die Idee hatten wir miteinander. Wir hatten überlegt, irgendwas Sportliches sollte es sein und vielleicht auch ein bisschen was Musikalisches, weil er ja auch musikalisch aktiv ist. Und ich glaube, dadurch hat sich das als so eine gute Mischung, Bergsteigen, Jodeln, ein bisschen bewegen, ganz gut ergeben. Ne?
Ja, ein bisschen diesen bayerischen Aspekt mit einfließen lassen und Musikalität, Heimatverbundenheit. Das ist halt das, was eben unseren Bräutigam auszeichnet und deswegen haben wir gesagt,
das taugt ja.
Sowas könnte man machen, ja, genau.
Naja, in Bayern gerade ist ja eher der Trend wieder zurück zur Heimatverbundenheit, was man so in der Musik, in die Filme und im Lifestyle so mitkriegt. Eigentlich, glaube ich, sind Jugendliche schon sehr heimatverbunden.
Ja, sagen wir mal, was heißt der Trend? Also so wie ihn Michel kennen oder so wie mir generell, irgendwie der ganze Freundeskreis war schon immer irgendwie sehr heimatverbunden, sehr bayerisch. Er zieht jetzt dann mit der zukünftigen Frau in ein Haus, das auch nicht in der Großstadt ist, sondern halt auch irgendwo in der Pampa eigentlich.
Was ist denn heimatverbunden eigentlich?
Also für mich irgendwie Identifikation mit der Kultur, mit der Geschichte, mit der Musik, mit ja generell, also die ganze Kulturverbundenheit. Wir sind eigentlich alle irgendwie im Freundeskreis ziemlich, haben großen kulturellen Aspekt irgendwo, den wir alle mit einfließen lassen bei allen.
Ja, das heißt, König Ludwig Bild über dem Bett hängen und jeden Tag jodeln, oder?
Na, so krass nicht, aber sagen wir mal, jeden Tag ein Weißbier vielleicht. Na, Schmarrn, also jetzt nicht dass jeden Tag da, nicht, dass der König Ludwig über dem Bett hängt, aber...
Sondern Strauß, oder wer?
Na, sicher nicht. Eigentlich hängt keiner über dem Bett.
Ich glaube, die Heimatverbundenheit läuft so ein bisschen nebenher. Also es ist, ich meine, bei uns im Freundeskreis... Ja, es ist sagen wir, der Reggae oder die jamaikanische Musik ziemlich verbreitet, aber nebenher kommt dann doch, also sag mal, wenn dann mal ein Weißwurstfrühstück ist, dann wird es auch traditionell durchgezogen. Also auch wenn man sagt, man zirkt sie vielleicht in der Freizeit nicht an, nicht unbedingt jeden Tag mit Lederhosen und Gamshurt, läuft nicht jeden Tag mit Lederhosen und Gamshurt rum. Aber ich sag mal, wenn es ein Weißbier und eine Weißwurst gibt, dann weiß man schon, wo das herkommt und wie man es isst.
Die Jungs wollen los, jodeln lernen, draußen auf dem Berg. Sie scheinen Spaß zu haben. Horst Biewald ist ihr Jodellehrer. Aber eigentlich dreht sich heute alles um ihn, den Michel aus Pfaffenhofen. Der Michel will die Susi heiraten. Seit 10 Jahren sind sie schon zusammen. Er will sie heiraten, richtig groß soll die Feier werden und die Reise danach. Das soll nichts sein, wo man sonst mit dem Campingbus hinfährt. Die Malediven sollen das sein, im Mai. Er will nur ein einziges Mal heiraten, deshalb soll es so ganz groß werden, für ihn und für die Susi. Susi ist heute nicht dabei, denn das ist sein Tag. Am Morgen wusste er das noch nicht.
Dazu gekommen ist es so, dass ich heute früh aufgestanden bin und gedacht habe, ich hätte einen ganz gemütlichen Tag. Und irgendwann sind auf einmal ein Haufen Leute hergekommen und haben gesagt, so, jetzt geht's mit, wir gehen zum Pfaffi. Pfaffi ist so eine Wirtschaft in Pfaffenhofen. Und dann haben wir gedacht, hey, super, freue mich schon voll drauf. Und auf einmal bin ich ausgestiegen an einer Haltestelle. So, bin ich ausgestiegen und dann sind wir in den Bus eingestiegen und schon waren wir da. Und dann hat es geheißen, ich darf jetzt jodeln lernen. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich wollte schon immer mal jodeln können.
Mit einem Dutzend junger Männer ist er unterwegs. Der Abschied vom Junggesellendasein soll ein Grund zum Feiern sein, sagen sie hier. Sie sagen das genau, wie sie sagen, dass ihr Reiseproviant schon verbraucht ist. 2 Kästen Bier. Es geht nach oben. Von 1500 Meter Höhe an noch ein paar Meter weiter. Es liegt noch Schnee. Wer Turnschuhe trägt, tut besonders mutig. Das funktioniert ein paar Minuten lang. Horst Biewald packt seine Gitarre aus. Was für ein Bild. Ein Dutzend junger Männer steht im Halbkreis auf einer Lichtung auf einem Berg. Werden sie wirklich jodeln?
Da können wir uns jetzt gut formieren.
Eine Formation. Formation.
Kreisrunde Situation. Dass ja jeder gut herzieht.
Also offen passt schon, oder?
Mir ist warm. Gleichmäßig verteilt.
So. Aufstellen, atmen, entspannen.
Das Jodeln, das ist ja im Alpenraum als Verständigungsruf, Ausdruck von Schönheit der Natur. Und Ausdruck von Liebe zur Natur, Kraft und Potenz. Um da schöne Töne von uns zu lassen, ist es ja wichtig beim Jodeln, genauso wie beim Singen, dass wir gerade da stehen. Und um einmal die Haltung und die Entspannung in einer geraden Haltung ein bisschen zu fördern, machen wir erst einmal ein paar Übungen.
Man könnte die Berge sehen, so unendlich hoch. Die Kampenwand in den Chiemgauer Alpen. Man könnte weit über den Chiemsee schauen. Aussichten nach oben, nach vorn, hoch und fern. Die Sonne könnte man auch genießen, wenn man wüsste, ob sie überhaupt noch da ist, hinter dieser geschlossenen Wolkendecke, die jeden Blick in irgendeine Ferne verhindert. Aber es gibt die Fotos in den Prospekten. So könnte es hier aussehen. Panoramablick auf Berge, Seen, unendliche Landschaft in unendliche Sonne, Farben, Blüten. Es könnte so sein. Es wird hier wohl so sein. Heute ist es nichts.
Oder sollen wir noch ein bisschen Pause machen? Nein, nein, nein. Zu früh.
Nein. Wir können noch weitergehen.
Kurz mal hin. Weitergehen. Ja, ihr könnt noch weitergehen. Also stellt euch mal vor, ihr steht jetzt da, stolz und aufrecht,
wie eine Bergtanne, die Wind und Wetter trotzt. Und jetzt nehmen wir mal unsere Hände Rücken an Rücken, bewegen sie über den Kopf, atmen ein dabei und mit einer runden Bewegung atmen wir aus. Und wenn wir das zweite Mal machen, stellen wir uns vor, wir öffnen einen großen Brautstrauß. Man sieht es an euren Gesichtern, alle strahlen.
Also in der Mitte, oder?
In der Mitte rauf und dann nach außen runter. Und nochmal atmen wir ein. Und wieder aus. Jetzt nehmen wir die Hände, Daumen und Zeigefinger zusammen, atmen ein und mit einem zischenden S-Laut atmen wir aus, gekoppelt mit der Bewegung. Und wenn wir ganz draußen sind, blasen wir auch noch die Restluft aus.
Ein Berg wird gebraucht zum Anjodeln. Die Kampenwand, die heute unsichtbare. Horst Biewald hält seine Jodelschüler bei Laune.
Jetzt gehen wir mal. Da ungefähr ist die Kampenwand, oder? Was dazu sagen? Ja. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Da steht ein Riesenberg eigentlich. Man sieht ihn bloß so schlecht irgendwie. Da ist er. Hast du gesehen? Den werden wir jetzt einmal begrüßen mit unserem Gipfeljodelruf. Julio! Und nochmal geht's.
Sehr schön. Sind natürlich gut beim Jodeln.
Die Kraft, die muss aus dem Bauch kommen, weil der ganze Körper, der funktioniert wie ein Dudelsack. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Bauch atmen, den ganzen unteren Bereich anspannen. Und die Bauchdecke bewegt sich beim Atmen vor und zurück. Kann man auch die Hände drauflegen, damit man das besser spürt. Und dadurch, dass der Druck kommt aus dem Warmpack, kommt der Ton auch sauberer und wir können den Ton länger halten. Probiert es ruhig mal, gerade beim Julio, ein bisschen Spannung geben auf den Bauch.
Und nochmal.
Julio.
Probieren wir jetzt einmal den Jodler, ein einfacher Jodler vom Alperer. Der Alperer ist ein Berggeist. Das Ganze spielt sich ab in F-Dur. Ich glaube, das passt ganz gut. Und die Jodelsilben sind Die, Du, Ei, Ho. Und der Text geht Die, Du, Ei, Ho, Die, Du, Ei, Ho. Alpara, Alpara, die du ei ho, die du ei ho, Alpara, Alpara, ho.
Was heißt das? Was
heißt das? Der Alpara, das ist ein Berggeist. Und die du ei ho, das sind einfach die zugehörigen Jodelsilben. Was ist der Stadtgeist?
Der Alpara.
Die du ei ho, die du ei ho, oi para, oi para,
die du ei ho, die du ei ho, oi para.
Jetzt kann man was machen, was ein bisschen Leben einbringt, dass dann ein wenig warm wird.
Weiter nach oben oder wieder zurück, fragt Horst Biewald später. Die Frage erscheint waghalsig. Es ist kalt und dann die Turnschuhe. Vielleicht ahnte er die Antwort schon. Wieder zurück.
Ich weiß jetzt nicht, was du da tust, aber kann man das nicht irgendwie leise tun?
Ich trainiere.
Ich hätte dazu was zu sagen.
der schon wieder.
Das Protoplasma des Jodelns ist der Affekt. Wenn gejodelt wird, so steht der Jodelnde unter dem Affekt, möglichst laut rufen oder schreien zu wollen, wobei sich die Stimme überschlägt. Hat Georg Simmel geschrieben.
Oh, danke, dass du das erwähnt hast. Du bist toll. Ja, ich habe ja gleich gewusst, dass du was ganz Wichtiges zu sagen hast.
Er sprach vom Jodeln, nicht von akustischen Unfällen. Die Leute denken doch, ich habe dir was angetan.
Naja, das wird ja auch stimmen.
Können wir jetzt mal weitermachen?
Ja, also das Chiemgau klingt.
Jodele, 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 jodele.
Klappe. Immer wieder Jodeln und Musik, Tradition und vielleicht doch auch Moderne. Florian Kreier muss nicht lange nachdenken.
Musik spielt im Chiemgau in der traditionellen Richtung eine ziemlich große Rolle. Und auch allgemein beschäftigen sich viele Leute mit Musik, was einerseits, glaube ich, daran liegt, dass es eine ziemlich wohlhabende Gegend ist. Es ist, glaube ich, so einer der reichsten Landkreise Deutschlands. So strukturell ist die Gegend einfach furchtbar gut aufgestellt. Es gibt viele Musikschulen, es gibt Jugendtreffs, die auch oft Proberäume haben. Und es fehlt, glaube ich, den allermeisten Familien nicht daran, dass sie ihrem Kind eine Gitarre kaufen oder Gitarrenunterricht geben oder Klavierunterricht und so weiter und so fort.
Vielleicht ist es der See, vielleicht sind es die Berge. Beides läuft immer Gefahr, verkitscht zu werden in der Tourismuswerbung, in Fernsehserien und in der volkstümelnden Musik. Verkitscht von Touristen, mittelmäßigen Drehbuchautoren, einfältigen Redakteuren und scheinheiligen Sängern. Das alles gibt es natürlich auch in der weiblichen Form. Doch die Landschaft ist da und die Auseinandersetzung mit ihr. Berge lassen sich nicht ignorieren, sie haben Einfluss. Florian Kreier.
Traditionen spielen für viele Menschen im Chiemgau echt eine große Rolle. Das ist einfach auch Teil der Kultur. Das ist auch Teil von dem ganzen Lebenskonzept. Natürlich, die trennen sich auf eine gewisse Art und Weise von der Menschheit, würde ich mal sagen, aber das ist vielleicht ein bisschen extrem. Und entscheiden sich für ein traditionelles Leben. Das bedeutet, die Tradition verplant ihren Terminkalender, weil halt die ganze Zeit bestimmte Feste sind und weil es halt bestimmte Sachen sind, die man so macht. Aber ich glaube, da unterscheidet sich die bayerische Tradition jetzt nicht besonders von der Techno-Kultur und deren Tradition oder der Punk-Kultur und deren Tradition, weil die haben auch bestimmte, so jetzt mal im weiteren Sinne, Feiertage. Mein Gott, die gehen halt Samstag und Sonntag saufen oder feiern oder machen sonst irgendwas, fahren dann auf irgendwelche Raves ein paar Mal im Jahr oder auf irgendwelche, was weiß ich, Chaostage oder sowas. Ich habe mich nur immer drüber gewundert. Ich habe mich drüber gewundert, wie können Leute so Klamotten anziehen, wie können Leute Spaß dabei haben, genau dasselbe zu machen, was schon seit 200 Jahren gemacht wird und wo ist der Wert dabei. Mittlerweile sehe ich das anders. Ich glaube, es ist furchtbar wichtig, dass es bestimmte Leute gibt, die sich dafür interessieren und die das Ganze auch schützen wollen. Genau wie ja die Punkkultur ständig geschützt werden muss vor irgendwelchen Einflüssen aus dem Pop oder sowas. Weil ich würde die bayerischen Traditionen nicht schützen können auch, weil ich habe das Maß an Verbindung gar nicht. Ich würde die, glaube ich, versuchen, anders zu interpretieren oder weiterzuentwickeln und damit eben auch den Kern, glaube ich, zu verschieben.
Florian Kreier stammt aus dem Chiemgau und er macht Musik.
In meiner Musik findet sich das Chiemgau, also bezüglich der traditionellen bayerischen Musik, insofern wieder, als mir vor allem der traditionelle Gesang gefällt. Also ich mag sowas wie zum Beispiel, es gibt sowas wie das Gstanzlsinger, was im Endeffekt ja so ein bisschen was vom Freestylen im Hip-Hop hat. Es gibt relativ einfache Wendungen, vor allem rhythmisch, das ist immer so Viervierteltakt und dann versucht man irgendwelche lustigen Geschichten zu erzählen in jeweils vier Strophen. Und das ist, also Freestylen hat nicht nur vier Strophen und das wird nicht mit Volksmusikinstrumenten gemacht, aber es ist im Endeffekt genau dieselbe Action. Man hat einfach so relativ einfache rhythmische Instrumentierung, so einfach ein Beat und darüber rappt man dann. Sowas hat mich immer fasziniert und auch mehrstimmiger Gesang hat mich unglaublich fasziniert. Und so eine gewisse Klangfarbe, so eine fröhliche Melancholie, die sich in ganz vielen Melodien und in ganz vielen Melodiewendungen findet. Interessanterweise sind es so Melodiewendungen, die sich auch in afrikanischer Musik teilweise finden oder in südamerikanischer Musik. Und ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass es so bestimmte Urgefühle gibt, die vielleicht einfach so in Töne übersetzt werden und dann kommen so ähnliche Sachen oder ähnliche Tonkombinationen dabei raus. Zum Beispiel auf meiner neuen Platte einen Song, der heißt Montanously. Und das ist eigentlich ein Folksong. Ich glaube, das würde jeder sofort als Folksong bezeichnen mit englischem Text. Und Da sind aber so ein paar Melodiewendungen drin, die könnten einfach auch eins zu eins in so einem bayerischen Jodler drin sein oder in so einem dreistimmigen bayerischen Gesang, vor allem das Ende, wenn ich da so runtersinge. Ich könnte mir das einfach gut vorstellen, das passt irgendwie zu Natur und zu Berge und deswegen habe ich es auch Montagnesli genannt.
Florian Kreyer, der sich Flo nennt, veröffentlicht seine Musik unter dem Namen Angela Aux und schreibt unter dem Namen Heiner Hendrix. Einordnen mag er seine Musik nicht. Florian Kreyer, alias Angela Aux, hat sich mit dem Chiemgau auseinandergesetzt, mit der Musik, mit den Traditionen, die lähmend sein können, die aber auch das sind, was heute allerorts authentisch genannt wird.
Das ist etwas unglaublich Tiefes, der Gesang so. Man darf da nicht an Musikantenstrahl und so einen Scheißdreck denken. Man müsste da schon mal auf so einem Almabtrieb oder sowas sein. Und dann stehen einfach im Morgengrauen im Berghang stehen drei bayerische Männer oder auch Frauen, aber und dann singen die gemeinsam und das hat so eine unglaubliche Kraft und Tiefe. Das, ich glaube, ganz viele Leute, die sich das gar nicht vorstellen könnten, die würden einfach nur umfallen. Also weil es so eine Größe hat und so eine wahnsinnige Schönheit und aber gleichzeitig so eine Demut. Also es überhöht sich selbst nicht so sehr und es geht nicht darum, welchen Trachtenjanker die anhaben, sondern es geht darum, dass sie sich so in das Bild einfügen, dass sie sich auf Augenhöhe stellen mit allem, was sie umgibt. Und das ist eine super interessante Sache, vor der ich auch einen riesen Respekt habe.
Derweil setzt Sebi Pfliegel vor seiner Harfe.
Das ist eine Volksharfe mit 7 Pedale, das ist so üblich. Und man kann, also die ist chromatisch, man hat nur wenige Halbtöne nicht drauf und man hat 43 Saiten vom S-Kontra bis zum hohen S. Sie ist 1,70 Meter groß und 70 cm weit und man kann damit alles machen, also jede Musikrichtung. Also ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Volksmusik, die bei uns gespielt wird.
Bernau am Chiemsee. Seppi spielt Harfe. Seppi ist 17, trägt einen Trachtenhut, den er auch im Wohnzimmer nicht ablegt. Er ist einer des Trios Bernauer Lausbuam, also so ähnlich. Schwierig wird es auch mit anderen Begriffen. Musi, das ist Musik. Eine Zioch dagegen ist weniger eine Ziege, sondern eine Ziehharmonika. Geschulte Ohren erkennen das natürlich ganz leicht.
Also ich bin der Sebastian Weingartner, bin 15 Jahre alt, ich wohne da in Bernau. Meine Hobbys sind Fußballspielen, Musikspielen, Trachtenverein und Sport halt, ja.
Ja, ich bin der Weingartner Franzi, ich bin 16 Jahre alt. Ja, meine Hobbys sind bei Zirch, also Harmonika. Ja, ich habe Fußball gespielt, aber tue auch noch andere Sportarten, zum Beispiel Skifahren oder so, in meiner Freizeit. Ja, und ich bin ein Trachtenverein.
Die drei Jungs haben sich nebeneinander auf die Ofenbank gesetzt, ihre Instrumente vor sich aufgebaut. Genau gegenüber auf zwei Stühlen sitzen die Eltern Weingartner und verfolgen, wie ihre Söhne ihre Instrumente beschreiben. Die Jungs musizieren, die Eltern schauen ihnen bewegungslos dabei zu.
Ja, also das ist jetzt ein Tenorhorn. Das hat halt 4 Ventile. Und da muss man halt einfach reinblasen und dann hat halt jeder Ton seinen Griff. Und dann halt auch von der Tonlage her, wo man halt dann auch mit dem Mund halt ein bisschen hin und her machen. Ja, da kann man nicht viel dazu sagen.
Also mein Instrument ist die diatonische Harmonika. Es gibt viele Namen für die Harmonika in Österreich. Sagen sie Zugin, wir sagen Zirch. Das ist also ein Ausdruck für das Instrument. Man hat da Melodieseiten und Begleitseiten. Mit der rechten Hand spielt man da die Melodie. Man muss da den Balg, also man hat da einen Balg in der Mitte. Und dann muss man da ziehen. Und
Wenn man zirkt, dann stehen da die Töne und auf der rechten Hand spielt man dann die Melodie und auf der linken Hand die Begleitung.
Die Bernauer Lausbuam spielen, die Eltern freuen sich. Und Angelika Weingartner, die Mutter, überlegt, was sie gemacht hätte, wenn ihre Söhne nicht Tenorhorn oder Harmonika spielen würden, sondern vielleicht E-Gitarre.
Ja, das kann man jetzt nicht so sagen, aber ich hätte es wahrscheinlich schon probiert, dass es ein bisschen umlenkt. Man weiß ja nicht, was denen noch alles einfällt. Ja, ich habe das immer schon gespürt, wenn die einfach unter Druck gestanden haben, unter Stress, dann ist diese Musik, finde ich jetzt, einfach schon sehr beruhigend und einfach auch ausgleichend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Popmusik, dass man da runterkommt. Also bin halt vielleicht auch nicht der Typ dazu.
Ich konnte Klassik spielen, aber das kann ich nicht, weil das habe ich nicht gelernt. Und ja, also für die Harfen ist das gar nichts anderes. Für die Harfen ist das genau dasselbe. Das geht ganz genau so mit der Harfen. Aber ich kann es halt nicht, weil da ist das die Melodie, da wird sie genau an die Noten gehalten. Also wenn da hat man ein Notenblatt und so wie das auf die Noten steht, so wird das gespielt.
Musst du das nicht machen?
Nein, in der Volksmusik, da darf man alles machen. Also da ist fast alles erlaubt. Ich glaube, so ist eine Volksmusik. Also da dürfen wir dann die Stückel, das interpretieren wir halt nachher selber.
Also Hauptsache die Harfe steht richtig rum, was dann gemacht wird, ist egal.
Nein, also so ist das auch wieder nicht. Aber wir haben halt keine Noten und wir spielen das halt nach Gehör und so werden wir uns das ungefähr denken. Also wir bleiben schon noch auf der richtigen Wellen, aber wir spielen es halt so halbwegs, wie wir uns das denken. Also da haben wir halt die Stückel schon noch als das Stückel erkennt.
Die Jungs legen ihre Instrumente zur Seite. Sebi erzählt noch, dass er beim Musizieren immer sparsam guckt.
Ich schaue zum Beispiel ziemlich sparsam. Also grimmig kommt man es fast nicht. Und andere, die schauen freundlich. Aber das kann man eigentlich beim Musikspielen dann fast nicht verstehen.
Einen Moment lang sieht es so aus, als will Franzi noch etwas sagen. Aber dann redet doch Sebi.
Franz, sag's. Sonst sag sie. Ja, sag du. Volksmusik von Eva, hat er gesagt. Meine Meinung ist, dass man das erhalten muss, weil die Alten, also vor, was ich, 100, 200 Jahren, die haben das praktisch, da war die Blütezeit, da haben die das alles praktisch so ungefähr erfunden. Oder das war schon früher, das war jetzt nicht so genau. Aber die haben sich da eine riesen Mühe gegeben. Und wenn jetzt da irgendeiner hergeht und macht da einen Jazz dazu oder so, dann halt sagt er, es ist Volksmusik, dann ist das ein Frevel. Also das ist meine Meinung, das gehört sich nicht. Wenn man Volksmusik spielt, dann gescheit.
Genug gelernt?
Ja, jede Menge. Jodeln befreit. Es befreit meine Stimme, meine Lunge, meinen Geist. Ich will jodeln. Nein, ich muss jodeln. Ich glaube, es geht nämlich. Mit Jodeln die Welt retten. Kommt her, Freunde, erhebt eure Stimmen. Lasst uns jodeln. Jodeln für die Welt, jodeln für den Frieden, jodeln für die Liebe.
Ja, und jodeln gegen den Weltuntergang. Hey, geht's vielleicht eine Nummer kleiner? Hey,
jodeln ist ohne Worte. Du musst ein bisschen größer denken, also viel größer denken. Gut, du musst überhaupt erst mal denken. Aber es geht doch darum, jodeln als Freiheit, als Befreiung von Grenzen, jodeln, um über sich hinauszuwachsen. Also jodeln gegen die Diktatur der Sprache. Jodeln gegen Floskeln, jodeln gegen das Elend der Welt.
Und jodeln gegen Bielefeld.
Ach, jodeln hebt doch jede Grenze auf. Aber jeder muss sich entscheiden, ob er etwas Gutes tun will. Jodeln oder...
Oder was?
Na, jodeln oder gejodelt werden.
Aua!
Du gibst mal wieder den Erhabenen. Ihr habt doch mal ein bisschen Fantasie. Du musst die Welt neu entdecken. Leben ist Jodeln. Alle Welt ist Jodeln, also mehr oder weniger. Der Berge Majestatis, des Wassers Rauschen, des Windes liebliches Pusten. Sind all das nicht die Jodler der Natur? Also Jodeln erzeugt Nähe im Schutz vor dem Bösen und Jodeln gibt ein Gefühl von Unendlichkeit. Jetzt guck doch mal nicht so belämmert. Jeder sollte Jodelkönig werden. Also du, okay, du auch. Und ich bin Jodelpapst der Erste.
Ja, du hast jetzt also ernsthaft Jodeln gelernt.
Ach, na ja, da brauche ich ja nicht so viel zu lernen. Ich bin einfach ein Naturtalent. Aber spar dir dein Lob. Jedes andere Genie kann das genauso wie ich.
Und dann lass doch mal hören. Was war das denn?
Eine Avantgarde, das Freestyle-Jodeling. So ländlich großstädtisch. The best of both worlds. Ja, ich weiß, da kann Bayreuth jetzt dich machen. Ich brauche eine riesige Jodelarena. Lass das Publikum rein und dann...
Und dann tut sich die Erde auf und die Berge fallen ins Nichts.
Na, ich habe doch schon immer gesagt, dass ich Großes bewirken kann. Aber du unter Pessimismus. Man muss mal das Undenkbare denken, Träume bewahren, sich dem Leben stellen, die Welt verbessern.
Durch Jodeln.
Na, etwas versuchen, Mut haben, Vertrauen, sich etwas trauen, etwas eingehen, Mut haben. Na, hab ich schon gesagt.
Jodelnd geht die Welt zugrunde.
Na, dann macht wenigstens der Weltuntergang noch Spaß. Wer jodelt, lässt etwas aus sich raus. Das ist ganz einfach.
Und das soll irgendwie gut sein?
Sag mal, Jungs, meint ihr das eigentlich ernst die ganze Zeit?
Ja. Nee.
Aha. Ich habe noch etwas von Georg Simmel. Lässt sich überhaupt konstatieren, dass das Jodeln, ähnlich manchem Schnaderhüpfeln, eine Verständigung zwischen Bursche und Dirne ist, wenn auch nicht mit direkten Zwecken wie der Paarungsruf der Tiere, so doch ein Zeichen gegenseitiger Neigung oder Einverständnisses? Oder dient es auch nur von einer Seite ähnlichen Zwecken? Wie wichtige Faktoren bei der Ausübung des Jodelns bilden die Gewohnheit, die Lust an der Sache und der Ehrgeiz, auch vor dem anderen Geschlecht vollkommener als die anderen zu jodeln?
Und was ist aus diesem Fragenkatalog geworden?
Georg Simmel hat eine Dissertation geschrieben.
Da gab's doch bestimmt nichts, wo er abschreiben konnte. Eine Dissertation, die kein Plagiat war? Was es alles einmal gegeben hat. Hat er dennoch einen Doktortitel erhalten?
Da musste er noch eine Doktorarbeit schreiben. Diese Jodel-Dissertation haben die Gutachter abgelehnt.
Ach.
Ja, Jodeln entzieht sich eben der Wissenschaft. Es ist etwas Eigenes. Hör mal hin.
Übrigens, du kannst gar nicht jodeln.
Aber ich hab's wenigstens versucht.
Ah, Schnaderhüpfel.
Ich frag lieber nicht, was das sein soll.
Also offenbar bin ich ja der Einzige, der jodelt. Ihr probiert's natürlich noch nicht mal. Naja, preisen.
Na, lass es doch probieren.
Ja. Oh, jolla re Idee.
Naja.
Tutlrutiri.
Ja, wunderbar. Und jetzt zusammen.
Jolla re Idee.
Aber das ist doch phänomenal, Kinders. Na klar, also so gut wie ich könnt ihr das natürlich nicht. Aber so als Background, also Jodelchor zum Beispiel, habt ihr eine große Zukunft. Man dürfte euch natürlich nicht dabei sehen, na gut, und vielleicht auch besser nicht hören. Aber so als Jodelpantomime.
Du Dödel, du!
Was?
Das ist ein schöner Satz zum Abschied.
Gejodelt wird er auf der ganzen Welt. Also ich glaube nicht, im Alpenraum, da hat man halt so das Klischee mit Lederhosen und dass man dann nur am Berg jodelt. Aber es ist ja eine Gesangstechnik. Man kann da sagen, die kommt vom Esel. Der macht ja auch sowas wie einen Kehlkopfschlag.
Luja, Luja haben wir gesungen. Haben's uns unsere Weiber genommen. Luja, Luja, singen wir nimmer, sie konnten es uns ja wieder bringen.
Du Dödel die. Jodeln im Chiemgau. Eine Deutschlandrundfahrt von Thomas Klug. Es sprachen Tim Lang, Joachim Schönfeld und der Autor. Ton Inge Görgner, Regie Roswitha Graf, Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter deradio.de.